D-Radio Wissen. Update.
Крым. Путь на родину. Фильм Андрея Кондрашова.
Dramatisch, actionreich, mit Held. So stellt das russische Staatsfernsehen den Anschluss der Halbinsel Krim an Russland dar. Im Trailer für seine Doku mit dem Titel Weg in die Heimat. Präsident Wladimir Putin gibt darin Erstaunliches über die Pläne dazu preis. Das ist mein Thema im Update heute. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Bis vor gut einem Jahr gehörte die Halbinsel Krim noch zur Ukraine. Dann begann die Revolte gegen den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Er wurde vertrieben und alles wurde anders. Plötzlich tauchten schwer bewaffnete Kommandoeinheiten auf der Krim auf. Nach einem umstrittenen Referendum wurde kurze Zeit später der Beitrittsvertrag zu Russland unterzeichnet. So sieht die Geschichte aus westlicher Perspektive aus. Eine Doku des russischen Staatsfernsehens zeigt die Sicht aus Moskau. Oder genauer, Putins Sicht, untermalt von dramatischer Musik und militärischen Aufnahmen. Der russische Präsident erzählt darin zum ersten Mal detailliert von den Gesprächen mit Sicherheitsberatern dazu, was mit der Krim passieren sollte.
Es war die Nacht vom 22. auf den 23. Wir waren etwa um 7 Uhr morgens fertig und bei der Verabschiedung habe ich zu meinen Kollegen gesagt, wir müssen jetzt damit beginnen, die Krim zurück nach Russland zu holen.
Der 23. ist der 23. Februar 2014. Noch eine Woche später bestritt Putin aber solche Pläne. Hat Russland vor, die Krim an Russland anzuschließen? Auf die Frage sagte er damals:
Nein, das beabsichtigen wir nicht. Ich bin der Meinung, dass ausschließlich die Bürger, die auf dem Territorium leben, ihre Zukunft bestimmen können und müssen.
Zu dem Zeitpunkt waren schon schwer Bewaffnete auf der Krim aufgetaucht und hatten das Regionalparlament besetzt. Das stimmte kurze Zeit später dafür, eine Volksabstimmung zum Anschluss an Russland abzuhalten. Mit Nein konnte man nicht stimmen. Die Bewaffneten waren zunächst offiziell keine russischen Soldaten. Später gab Putin zu, dass Truppen auf der Krim waren, um die Selbstverteidigungskräfte dort zu unterstützen. Aber angeblich nur während des Referendums.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Putin-Interview wird auch im Netz diskutiert. User Autograf schreibt auf tagesschau.de, Putin ist es wohl inzwischen egal, was der Westen oder gar das Völkerrecht von ihm denkt. Da er es mit seiner Propaganda nicht schafft, die westlichen Sanktionen abzuwenden, muss seine Propaganda jetzt auf das eigene Volk zielen. Wollen wir hoffen, dass das russische Volk vernünftig genug ist, nicht auf einen reaktionären, machtbesessenen, imperialistischen Law-and-Order-Herrscher hereinzufallen, als der sich Putin langsam outet. Nachfragerin ist eher skeptisch. Da Putin landläufig als Lügner bezeichnet wird und das russische Staatsfernsehen ausschließlich Propaganda verbreitet, müsste der Wahrheitsgehalt dieser Feststellung gegen Null tendieren. Oder gilt das in diesem Fall nicht? User Jauta Elis fragt, wie kann eine Annexion rechtswidrig sein, wenn die erdrückende Bevölkerungsmehrheit der betroffenen Region der sie annektierenden Nation angehört? Brathahn schreibt dagegen auf Welt.de vom Märchen der Krim-Bevölkerung, die voll hinter Russland steht, aber vor dem Referendum ihre russische Volkspartei nie über die 4%-Hürde gebracht hat.
Was sonst noch wichtig war?
Die Europäische Zentralbank geht auf Shoppingtour. Ab heute will sie Staatsanleihen im großen Stil kaufen. Dafür macht sie viel Geld locker, erklärt EZB-Chef Mario Draghi.
Nämlich für den Kauf von Papieren im Wert von 60 Milliarden Euro pro Monat bis zum September 2016 oder auch darüber hinaus, falls nötig.
Insgesamt will die EZB über 1 Billion Euro ausgeben. Gekauft werden Anleihen von fast allen Euro-Ländern und deren staatlichen Unternehmen. Ziel des Ganzen, die Inflation auf ein akzeptables Maß zu bekommen.
Our monetary policy measures will bring inflation rates towards levels below but close to 2% in the medium term.
Knapp unter 2% soll die Inflation liegen, weil dann die Wirtschaft am stabilsten läuft. Davon ist die Eurozone zurzeit noch weit entfernt. Die Inflation ist viel zu niedrig. Statt dass Waren teurer werden, sind die Preise Anfang des Jahres sogar gesunken. Verbraucher geben weniger Geld aus, weil sie damit rechnen, dass alles bald noch billiger wird. Letzten Endes verdienen auch Firmen weniger. Dadurch sinken die Löhne. Mit den Anleihenkäufen will die EZB das ändern, zu Investitionen anregen und die Wirtschaft in der Eurozone wieder ankurbeln. Und das wird wohl auch klappen, schätzt der Chefvolkswirt der DK Bank Ulrich Kater.
Nun hat die EZB sehr cleveren Zeitpunkt gewählt. In diesem Jahr werden sich die Wirtschaftsdaten in Europa sowieso verbessern. Wir sind mit Schwung unterwegs. Wir haben wieder leicht steigende Ölpreise. Das wird sich in den Inflationsraten in 3-4 Monaten niederschlagen.
Der Massenanleihenkauf ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Zum Beispiel könnte so eine neue Blase am Immobilien- oder Aktienmarkt entstehen. Billige Kredite regen auch zu schlechten Investitionsentscheidungen an. Und Reformen könnten verschleppt werden. Die griechische Regierung hat mal wieder alle Aufmerksamkeit in der EU sicher. Spätestens als Finanzminister Yannis Varoufakis ein Referendum zum Euro ins Gespräch gebracht hat, falls nicht sofort weitere Hilfszahlungen überwiesen werden. Und wirklich spätestens als der griechische Verteidigungsminister damit drohte, Zehntausende Flüchtlinge in andere EU-Staaten weiterzuschicken, falls die EU im Schuldenstreit nicht einlenkt. Dabei ging ein positiver Vorstoß fast unter. Griechenland hat auch eine neue Liste mit 6 Reformvorschlägen präsentiert. Die sind auch Thema beim Treffen der EU-Finanzminister heute. Erstes Statement von EU-Währungskommissar Pierre Moscovici dazu.
Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus.
Kein Kommentar. Auf der Liste stehen zum Beispiel neue Steuern auf Internetglücksspiele und eine Taskforce aus Studenten und Touristen, die nach Steuerhinterziehern suchen soll. Zu vage, zu allgemein, sagen die Minister jetzt.
Es ist wichtig, dass Herr Varoufakis sagt, welchen Weg er mit Griechenland gehen will.
Insgesamt ist eine gewisse Enttäuschung spürbar, auch bei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Ich glaube nicht, dass für Griechenland viel Neues gibt. Wir haben ja in unserer letzten Sitzung die Erklärung beschlossen. Seitdem hat sie noch nicht viel getan. Jetzt ist es zunächst einmal Sache der Troika.
Die Hauptforderung der EU-Minister, Griechenland soll sich endlich wieder ins Kassenbuch schauen lassen. Bisher ist nur bekannt, dass die Steuereinnahmen niedriger sind als erwartet. Wie schlimm es wirklich ist, weiß aber keiner. Freundlich, aber nicht belehrend. So will Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch ab heute in Japan auftreten. Dabei stehen einige heikle Themen auf dem Plan. Zum Beispiel der Atomausstieg. Übermorgen vor 4 Jahren gab es im Kraftwerk Fukushima eine Kernschmelze. Für Merkel war das der Ausschlag zum Umdenken in der Energiepolitik.
Ich kann nur aus der Erfahrung von Fukushima sagen, Sicherheit ist das oberste Gebot. Und ich als deutsche Bundeskanzlerin habe mich hier jetzt in der Erfahrung von Fukushima dafür eingesetzt, so schnell wie möglich aus der Kernenergie auszusteigen.
Nach dem Unglück wurden die Atomkraftwerke in Japan runtergefahren. Und viele Japaner wollen auch nicht, dass sie wieder anlaufen. Die Regierung plant aber genau das. Merkel sagte, dazu wolle sie keine Ratschläge erteilen, aber man könne viel voneinander lernen.
Wir setzen jetzt sehr auf erneuerbare Energien und ich glaube, Japan sollte auch diesen Weg gehen und geht ihn ja auch. Und wir sollten ihn vor allen Dingen Deutschland und Japan auch ein Stück zusammengehen.
Japan übernimmt im Sommer den G7-Vorsitz von Deutschland. Da will Merkel einen Vorstoß für Klimaziele wagen. Das erklärte sie in einer Grundsatzrede bei ihrem Besuch.
Deshalb wollen wir gemeinsam mit unseren G7-Partnern Initiativen vorbereiten, die zeigen, dass die G7 bereit sind, eine Führungsrolle für eine kohlenstoffarme Entwicklung zu übernehmen.
Auch da sieht es aber schlecht aus. Das Land, in dem das bahnbrechende Kyoto-Protokoll zum CO2-Ausstoß verabschiedet wurde, hat aktuell gar keine Klimaziele. Ohne die AKWs musste Japan auf Energie aus Öl und Gas umsteigen. Das hat dem Land die Klimabilanz ordentlich versaut. Die Regierung rechnet daher für die nächsten Jahre eher mit mehr als weniger CO2-Ausstoß als vorher. Keine gute Ausgangslage, um eine Führungsrolle zu übernehmen.
Was noch wichtig wird:
Ein Gericht in Niedersachsen entscheidet morgen, an wen Sebastian Edati seine Geldauflage zahlen soll. Der Ex-SPD-Abgeordnete muss 5.000 Euro zahlen, damit das Verfahren wegen Besitzes von kinderpornografischen Bildern eingestellt wird. Bekommen sollte das Geld der Kinderschutzbund Niedersachsen, der lehnte aber ab.
Und sonst in der Welt?
Eine Woche vor den Parlamentswahlen in Israel sind Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seine regierende Likud-Partei bei der Frage nach einem Palästinenserstaat offenbar unterschiedlicher Meinung. In einer aktuellen Wahlbroschüre heißt es von der Likud-Partei, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung, also einen palästinensischen Staat neben dem jüdischen Staat Israel, ablehnt. Weiter heißt es, Netanyahus ganze politische Laufbahn sei geprägt vom Kampf gegen die Bildung eines Palästinenserstaates. Jetzt teilte aber ein Sprecher des Ministerpräsidenten mit, so etwas habe Netanyahu nie gesagt. Er finde lediglich, dass die Zeit noch nicht reif sei für einen Palästinenserstaat.
China und der Dalai Lama streiten über die Wiedergeburt, und zwar über die des Dalai Lama selbst. Denn der im indischen Exil lebende 14. Dalai Lama hatte vor kurzem gesagt, dass es nach seinem Tod vielleicht keine Reinkarnation geben werde. Jetzt äußerte sich der Vorsitzende des regionalen Parlaments von Tibet, Padma Choling, dazu. Auf der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking sagte er, das habe nicht der Dalai Lama zu entscheiden. Religion und Geschichte müssten respektiert werden. Der Dalai Lama ist das geistige Oberhaupt des tibetischen Buddhismus. Weil Tibet von China kontrolliert wird, lebt er seit Jahrzehnten im Exil. Es wird spekuliert, dass der 79-jährige Dalai Lama mit seinen kritischen Äußerungen zur Wiedergeburt den chinesischen Behörden zuvorkommen will. Denn es wird befürchtet, dass China nach seinem Tod zwar ein Kind nach den üblichen buddhistischen Regeln suchen wird, das aber dann unter chinesischer Kontrolle großziehen will. Die Vergewaltigung einer Studentin in Indien vor etwas mehr als 2 Jahren hatte weltweit für Empörung gesorgt. Indiens Umgang mit dem Thema sorgt immer noch für Kritik. Ein Dokumentarfilm über den Fall darf in Indien nicht gezeigt werden. Gegen das verhängte Sendeverbot hat eine indische Fernsehstation am Abend jetzt auf ihre Weise protestiert. Zur besten Sendezeit wurde nur ein leerer, sprich schwarzer Bildschirm gezeigt. Eigentlich hätte auf dem Sendeplatz der Film India's Daughter laufen sollen. Ein Gericht hatte die Ausstrahlung der BBC-Dokumentation aber vor wenigen Tagen verboten.
Wissensnachrichten. Wenn es ums Energiesparen geht, dann strengen wir uns ja eigentlich schon ganz schön an. Wir isolieren unsere Häuser, wir kaufen energieeffiziente Kühlschränke und LEDs für unsere Lampen. Wissenschaftler sagen aber, damit sparen wir letztendlich doch nicht so viel, wie wir denken. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten, das musst du mir jetzt mal erklären.
Das Ganze heißt Rebound-Effekt, also Rückschlag. Und es gibt eine ziemlich einleuchtende Erklärung dafür. Wir denken, wir sparen viel und deswegen dürfen wir auch mehr verbrauchen. Also Beispiel Licht in der Lampe ist eine Energiesparbirne und deswegen schalten wir das Licht zwischendurch auch nicht mehr aus.
Ja, das kostet uns ja auch nichts, ne?
Genau. Und ähnlich ist das auch mit dem spritsparenden Auto oder der Heizung. Das Geld ist einer der Gründe für den Effekt. Das belegt zum Beispiel auch eine Studie des Fraunhofer Instituts in Karlsruhe. Ein anderer ist Konsum. Also man kauft einfach einen größeren Fernseher und obwohl der energieeffizient ist, wird am Ende dann doch mehr verbraucht als bei dem alten kleinen Modell.
Okay, also wir werden dann doch nachlässig beim Energiesparen. Gibt es noch andere Faktoren?
Einer hat zum Beispiel mit der Technik selbst zu tun. Viele Leute haben ja mittlerweile intelligente Energiesysteme in ihren Häusern. Heizung, Licht, Lüftung, das wird alles automatisch gesteuert. Nur damit das auch was bringt, muss das Ganze gut eingestellt sein. Und genau da hapert es dann, sagen Fachleute. Die Technik ist so komplex, dass ein normaler Mensch das oft nicht durchschaut. Oder es wird dann im Alltag auch einfach vernachlässigt.
So, und wie groß ist jetzt dieser Rebound-Effekt?
Das Umweltbundesamt schätzt, dass es hier in Deutschland so um die 20% sind, zumindest in den Bereichen Licht, Heizung und Verkehr. Das bedeutet, dass die eigentlichen Energiespareffekte möglicherweise rund ein Fünftel niedriger sind, als wir denken. Experten schlagen deswegen vor, dass die Vorgaben für energieeffiziente Geräte so anspruchsvoll werden, dass am Ende doch noch Energie gespart wird, aber auch, dass die Politik Obergrenzen für den Verbrauch einführt oder sogar eine Steuer draufschlägt.
So, weiter geht's mit Lärm, dass der krank machen kann. Da sind sich Forscher ja inzwischen einig. Ein Gesundheitsforscher aus Bremen, der hat jetzt ausgerechnet, dass am Rhein innerhalb von 10 Jahren sogar tausende Menschen durch den Krach der Güterzüge dort sterben könnten. So, ist das jetzt wirklich realistisch?
Also er spricht von 30.000 zusätzlichen Toten, also Menschen, die ohne die Züge da nicht sterben würden und 75.000 zusätzliche Krankheitsfälle. Das ist schon eine sehr hohe Zahl und es ist erstmal auch nur eine Hochrechnung. Also er hat sich nicht angeschaut, wie krank die Menschen dort tatsächlich sind und ob diese Krankheiten auch wirklich was mit dem Lärm durch die vielen Güterzüge dort zu tun haben. Aber immerhin, an der gesamten Strecke den Rhein entlang wohnen, also von Basel bis in die Niederlande, insgesamt 3,6 Millionen Menschen. Es gibt also viele potenziell Betroffene.
So, und wie kann jetzt Lärm den Menschen überhaupt krank machen oder sogar töten?
Also jetzt nicht so, dass Menschen vom Lärm direkt tot umfallen, aber er macht eben die Menschen krank. Dazu hat es in den letzten Jahren viele Studien gegeben. Es gilt als ziemlich gesichert, dass Lärm dem Körper Stress macht. Dadurch werden Hormone ausgeschüttet, Adrenalin und Cortisol. Und auf Dauer kann man so Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, zum Beispiel einen Herzinfarkt. Und daran kann man dann eben auch sterben.
So, wir kommen jetzt noch zu einem erfreulicheren Thema. in Abu Dhabi. Da sind zwei Männer auf Weltumsegelung gegangen und zwar mit einem Solarflugzeug.
Das ist ziemlich mutig, hat vor ihnen nämlich noch niemand gemacht. Aber sie haben auch ein besonderes Flugzeug. Die Solar Impulse ist mit mehr als 17.000 Solarzellen ausgestattet. Der Strom daraus soll den Flieger dann für 5 ganze Tage in der Luft halten. Und in dieser Zeit wollen die beiden Schweizer den Pazifik und den Atlantik überqueren. Insgesamt geht die Reise um die Welt dann bis August. Und dahinter steckt nicht nur Abenteuerlust, sondern auch eine Kampagne für erneuerbare Energien.
Ja, wir wünschen jedenfalls viel Glück. Aufsehen erregt haben sie damit auf jeden Fall jetzt schon. Vielen Dank, Anne.
Wetter.
Wie am Tag, so bleibt auch der Abend in Deutschland zweigeteilt. In der Nordhälfte ist es weiter bewölkt, in der Nacht kann es dort auch regnen. In der Südhälfte bleibt es klar, dabei sinken die Temperaturen auf 7 Grad am Niederrhein bis minus 5 Grad an den Alpen. Morgen sieht es ähnlich aus wie heute, im Norden bewölkt mit ein bisschen Regen, im Süden sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.